Content Note. In diesem Podcast werden Kolonialismus, rassistische Diskriminierung und Gewalt thematisiert. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.
An einem recht stürmischen Tage stand ich vor dem Mast, den Sturm im Gesicht. In ungeheuren Sprüngen stampfte das Schiff durch die tiefen Wellentäler. Nach 20 Tagen Fahrt und mit freudig erregtem Herzen konnte ich als ersten sichtbaren Teil Südafrikas die Kap-Halbinsel erleben.
Am Samstag bin ich zu Besuch bei meiner Oma in Rooksle in Münster. Nach dem Mittagessen macht sie uns einen Kaffee, also habe ich Zeit, ein bisschen in ihrem Bücherregal zu stöbern. Da gibt es historische Romane, alte Kinderbücher und Lokales. Aber dann fällt mir noch was anderes in die Hände. Ich suchte Land in Afrika, ist der Titel. Kein Klappentext, aber dafür eine Zeichnung von einem hübschen Wasserfall auf der Rückseite.
Hier stand ich auf südafrikanischem Boden und hatte eine unbändige Freude an all dem Neuen und Reizvollen. Kopf und Herz waren aufnahmebereit. Ich war Optimist, versuchte allen Dingen die beste Seite abzugewinnen und hatte den starken Glauben an eine gute Zukunft.
Das klingt so richtig nach Abenteuerroman, oder? Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber naja, es funktioniert. Ich sehe es irgendwie richtig vor mir. Ein junger Mann springt von Bord und geht dynamisch über einen Steg an Land. Nach 20 Tagen auf dem Schiff hat er wahrscheinlich schon einen Bartschatten und längeres Haar. Sein Gesicht ist bestimmt sonnengebräunt.
Sonnengebräunt? Was glaubst du, wie der Mann aussieht?
Wenn er nicht weiter beschrieben wird, keine Hautfarbe genannt wird oder so, werden die meisten, die das hören, vermutlich davon ausgehen, dass er weiß ist.
Okay. Wer erzählt hier überhaupt?
Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus.
Folge 1. Ich suchte Land in Afrika. Mehr als nur ein Buch. Heinrich Schulte, alten Rooksle. Also, der Name wirkt jetzt nicht so abenteuerlich.
Ich entschloss mich im August 1889, ich war damals 22 Jahre alt, nach Südafrika auszuwandern, um mir dort ohne Mittel aus der Heimat mein Stück von der großen Welt zu erwerben und zu erkämpfen. Aus eigenem Willen und aus eigenem Können.
1889, okay. Das erklärt zumindest den etwas altmodischen Namen Heinrich Schulte, alten Rooksle. Aber was hat es mit dieser Reise nach Südafrika auf sich? Wer war dieser Schulte, alten Rooksle, und was macht er bei meiner Oma im Bücherregal?
Ich bin Philipp Erdmann, stellvertretender Leiter vom Stadtarchiv und forsche dort zu den kolonialen Spuren in Münsters Stadtgeschichte.
Um mehr über dieses Buch herauszufinden, suche ich dort, wo ich besonders viel Wissen über alte Dokumente vermute, im Archiv.
Heinrich Schulte Altenhuxel ist auf einem Hof westlich von Münster geboren, in einer Familie, der es wirtschaftlich zu dieser Zeit nicht schlecht ging.
Wir waren daheim 8 Kinder, von denen ich der Nichtsnutzigste war.
Er war nicht der Erstgeborene, also wird vermutlich auch keine Aussicht darauf gehabt haben, diesen Hof zu übernehmen. Das erklärt vielleicht, weshalb er als 21-Jähriger in die weite Welt ziehen will und sein Glück in Südafrika sucht.
Auf eigene Faust mit Anfang 20 vom Münsterland nach Südafrika. Was ist das denn für eine Idee?
Mein Name ist Sarah Albizwiek und ich bin Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Uni Münster.
Mit der Frage, was in der Vergangenheit, wann und warum passiert ist, kennt sich die Geschichtswissenschaft natürlich am besten aus.
Was hat Schulte, alten Rooksle, denn 1899 nach Südafrika gezogen?
Also im späten 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg ist das eine Phase, die oft als Hochimperialismus bezeichnet wird, in der vor allem europäischer Imperialismus in Afrika, aber natürlich auch teilweise in Asien sehr, sehr stark war. Und zwischen 1884 und 1899, also genau in dieser Zeit, erwarb das Deutsche Reich Kolonien in Afrika, in Nordostchina und im Pazifik und war dann nach Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden das größte Kolonialreich dieser Zeit.
Der Untertitel von Schulte Altenrooksitz Buch steht nicht direkt vorne auf dem Cover. Deshalb habe ich ihn erstmal übersehen. Erinnerungen eines Kolonialpioniers im nördlichen Transvaal steht auf der ersten Seite. Kolonialpionier. Das klingt nicht nach dem privaten Selbstfindungstrip eines jungen Mannes, sondern viel systematischer.
Pionier bedeutet ja auch sowas wie Wegbereiter.
Aber Wegbereiter für was? Es gab doch damals in Südafrika schon Menschen, die längst in funktionierenden Gesellschaften gelebt haben.
Und was hat es jetzt mit den Erinnerungen dieses angeblichen Pioniers auf sich?
Wenn ich es am Lebensabend noch unternehme, meine Tagebuchblätter zu kleinen Geschichten zusammenzustellen, so kommt dies durch die Anregung von Freunden.
Ah, am Lebensabend. Also war Altenrooksitz, als er das Buch geschrieben hat, schon ziemlich alt?
Wenn ich es am Lebensabend,
meine Tagebuchblätter zu kleinen Geschichten zusammenzustellen, so kommt dies durch die Anregung von Freunden.
Tatsächlich muss man bei Altenrooksitz immer ein bisschen aufpassen, dass man zwischen seiner Selbstdarstellung und der Wirklichkeit unterscheidet. Die Spuren, die Heinrich Schulte Altenrooksitz hinterlassen hat, zeigen, dass er durchaus wusste, wie er sich öffentlichkeitswirksam positionieren kann. Es gibt in der Kriegschronik des Stadtarchivars für die Jahre 1939 bis 1945 vereinzelte Hinweise auf Heinrich Schulte Altenrooksitz, dass er in verschiedenen Freundesbekanntenkreisen so mehr oder weniger öffentlich über seine Kolonialabenteuer berichtet hat. Auch das würde ich als Zeichen deuten, dass er durchaus wusste, wie er sich in welchen Kreisen mit welchem Image zu präsentieren hatte, um im Gespräch zu bleiben.
Es gibt ja auch noch den Verlag E.A. Seemann Leipzig. Der hat anscheinend auch ganz gutes Marketing gemacht damals. Das zeigen auch die Dokumente im Stadtarchiv.
In dieser Kriegschronik schreibt der Franz Wiemers, der damalige Stadtarchivar, nach der Veröffentlichung des Buches, dass man es in den Münsteraner Buchläden überall finden kann, dass es sich gut verkaufen würde, gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft. Ob das den Tatsachen entspricht oder ob da der eine Parteifreund dem anderen einen Gefallen tut und versucht eben auch ein bisschen Werbung zu betreiben, das lässt sich jetzt heute nicht mehr rekonstruieren. Also ich kenne keine Verkaufszahlen, kann aber eben nur sagen, dass dieses Buch durchaus in der parteinahen Öffentlichkeit rezipiert wurde.
Parteifreund? Moment mal. Tatsächlich, das Buch ist im Jahr 1942 erschienen. Schulte Altenrooksitz schreibt über seine Erlebnisse als Kolonialpionier mitten in der Nazizeit.
Wenn heute auf die damaligen Kolonien verwiesen wird, wird oft abgelenkt und erzählt, wie gut wir den Nationalsozialismus in Deutschland schon aufgearbeitet haben.
Wir sind richtig stolz darauf.
Und im Gegenzug heißt es, die Zeit, in der Deutschland Kolonien hatte, sei ja sehr kurz gewesen.
Dabei wurde in der Zeit des Kolonialismus der erste durch Deutsche verübte Völkermord begangen. Es gab sogar die ersten Vernichtungslager. Da können wir nicht einfach drüber wegschauen.
Ja, man spricht für diese Zeit, also schon in der Weimarer Republik, aber eben dann auch im Dritten Reich, von der Phase des sogenannten Kolonialrevisionismus. Also das heißt, die politische Herrschaft über die Kolonien vom Deutschen Reich war vorbei. Aber es gab sehr starke Bestrebungen, das wieder zurückzudrehen und wieder Kolonien neu zu gewinnen.
Mitten in dieser vermeintlich so kurzen Kolonialzeit war Schulte Altenrooksitz in Südafrika unterwegs. Das Kapitel Südafrika, die Geschichte in Schulte Altenrooksitz Buch geht bezeichnenderweise damit los, dass europäische Schiffe ab dem 15. Jahrhundert am Kap der Guten Hoffnung ankommen. Aber die Geschichte Südafrikas beginnt doch nicht erst mit den Schiffen aus Europa, oder? Was sagt denn eigentlich Wikipedia dazu? So, Südafrika, ah ja. In Südafrika wurden einige der ältesten paläoanthropologischen Fossile der Welt ausgegraben.
Einige der ersten Funde der Vorfahren des heutigen Menschen also.
Auch in Wikipedia-Texten springen einem koloniale Machtverhältnisse an. Auf Deutsch, aber teilweise auch auf Englisch.
Die Artikel zur Geschichte afrikanischer Länder vor dem Kolonialismus sind manchmal super kurz.
Und verwenden dann auch noch oft rassistische Begriffe.
Okay, ich brauche noch andere Quellen.
My name is Manda Murauzi, a historian at the University of Cape Town.
Wie sah es in Südafrika aus, bevor europäische Schiffe dort angekommen sind?
Scholars now generally believe that by the first millennium.
Die Wissenschaft geht heute allgemein davon aus, dass sich im ersten Jahrtausend eine dreigliedrige Unterteilung in der Bevölkerung des südlichen Afrikas herausgebildet hat. Wir können diese Unterteilung mit Hilfe von sprachlichen Kategorien aus dem 19. Jahrhundert beschreiben. Die andere Möglichkeit zur Unterscheidung ist die wirtschaftliche Organisation der Menschen. So gab es Jäger und Sammler, die später unter dem Namen San bekannt waren und die sogenannte Khoisan-Klicksprachen sprachen. Dann gab es Weidewirtschaft von Khoikhoi, die ebenfalls eine Khoi-Klicksprache sprachen. Und dann haben wir Bantu-Sprecher mit Land- und Weidewirtschaft. Auch Jagd wurde ausgeübt. Und wir haben Chiefdoms, die sich entwickelten. Chiefdoms unterschiedlicher Größe.
Und wie war die Situation, als Schulte Aitenruxel Ende des 19. Jahrhunderts nach Südafrika gereist ist?
I think the most important thing that one can say about what is happening in that.
Ich denke, das Wichtigste in dieser Zeit sind die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen infolge der Entdeckung von Gold in der Transvaalrepublik, die die ganze Region verändern sollte.
That will transform the whole sub-region.
Transvaal kommt auch in Schulte Aitenruxels Bericht vor, ziemlich prominent sogar. Erinnerungen eines Kolonialpioniers in Transvaal, heißt es im Untertitel.
These very economic changes added to the tempo of colonization in Southern Africa.
Diese wirtschaftlichen Veränderungen befeuerten natürlich das Tempo der Kolonisierung im südlichen Afrika. Und gleichzeitig gab es auf diesen Gebieten weiterhin Widerstand der afrikanischen Communities.
Schulte Aitenruxel kam aber nicht vorrangig des Goldes wegen. In seinem Bericht macht er gar keinen Hehl daraus, dass er von vornherein nach einem Stück Land für sich suchte, um eine deutsche Siedlung in Südafrika zu gründen.
Damals wurde selbstverständlich davon ausgegangen, dass es sein gutes Recht war, Land für sich zu beanspruchen. Ja, war wirklich so.
Ich wollte gern einem neuen, jungfräulichen Boden mein eigenes Siegel aufdrücken. Einem Boden, der erster Natur Zoll um Zoll abgerungen werden musste.
Jungfräulicher Boden. Naja.
It's a myth. And a myth, of course, doesn't mean.
Das ist ein Mythos. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass er keine Macht hat. Er ist im Grunde eine Rechtfertigung für die Kolonisierung des inneren südlichen Afrikas.
Das Land war nicht unberührt. Auch wenn Schulte Aitenruxel das behauptet.
Der sieht nur seine eigene Wahrheit.
Vielleicht hat er die Menschen, die dort lebten, auch schlicht nicht als Menschen wahrgenommen.
Um Geld für sein Siedlungsprojekt zu sammeln, ist Schulte Aitenruxel nach 4 Jahren in Südafrika noch einmal nach Hause gereist. Ins Münsterland. Und hier hat er fleißig Werbung für seine Siedlung gemacht. Mit Erfolg, wie er berichtet.
Der Großmühlenbesitzer Kommerzienrat Wilhelm Kiesekamp, ein Oberstleutnant, ein Verwaltungsgerichtsdirektor, ein Professor, ein Oberregierungsrat, ein Bankdirektor, mein Vater und 5 weitere Herren.
Das Who is Who von Münster und Umgebung hat damals Geld gegeben. Schulte Aitenruxel war also nicht der einzige kolonialbegeisterte Westfale. Er konnte nicht nur 200.000 Mark im Münsterland einwerben, sondern auch noch 6 Mitstreitende gewinnen. Die kamen dann mit ihm nach Südafrika.
An einem recht stürmischen Tage.
An einem recht stürmischen Tage stand ich vor dem Mast. Mast mit Sturm im Gesicht. In ungeheuren Sprüngen stampfte das Schiff durch die tiefen Wellen.
Nach 20 Tagen Fahrt. Mit Freude erregtem Herzen.
konnte ich als ersten sichtbaren Teil Südafrikas die Kap-Halbinsel erleben.
Als Schulte Altenrooksel wieder in Transvaal angekommen war, konnte er endlich sein lang gehegtes Projekt verwirklichen. Im Jahr 1897 gründete er seine Siedlungsgemeinschaft.
Es war ein ansehnlicher Block allerbesten Bodens mit vielen Wasserläufen. Wir nannten die Farm Westphalia.
Westphalia in Südafrika?
Es gab durch die deutsche Kolonialgesellschaft teilweise eine sehr aktive Förderung dieser Siedlungspolitik und Westfalen war ja auch am Handel beteiligt.
Aber was ist mit den Menschen, die vorher zwischen Limpopo und Vaal gelebt haben? Die San, die Khoikhoi, die Bantu- und Wendersprachigen Gruppen, die Menschen in den Chiefdoms, von denen Maanda Mulausi erzählt hat. Ab und zu gibt es in Schulte Altenrooksels Buch Schilderungen von Begegnungen mit ihnen.
Obschon ich oft fast unbarmherzig und für mich peinvoll strenge mit den Schwarzen war, wenn es sein musste, bin ich doch immer großartig mit ihnen ausgekommen, weil ich sie zwang, mich zu achten.
Durch Zwang zur Achtung? Großartig untereinander ausgekommen? Hört sich für mich eher nach Nötigung an.
Finde ich auch. Da interessiert es mich doch viel mehr, wie die andere Seite das wahrgenommen hat.
Es gibt durchaus auch Quellen der Kolonisierten. Es gibt Briefe, es gibt Petitionen und andere Gerichtsdokumente, es gibt Fotografien. Je nachdem, um welchen zeitlichen Rahmen es sich handelt, gibt es auch Oral History. Wenn man sucht, dann kann man auf jeden Fall mehr finden, als auf den ersten Blick vielleicht zu sehen ist.
Und diese Suche lohnt sich.
Es gibt nämlich nicht nur die eine als richtig wahrgenommene Perspektive.
Weiß und eurozentrisch. Sondern es gibt auch unzählige andere Perspektiven.
Wie die Stimmen der Kolonisierten, also der Unterdrückten, die nicht gehört werden.
Für Schulte Altenrooksel war 1899 auf jeden Fall ganz klar, wer das Sagen hatte, nämlich die Weißen. Und wer gehorchen musste, die Schwarzen. Seiner Meinung nach waren schwarze Menschen weniger wert als Weiße, weniger zivilisiert und weniger vernünftig.
Das ist Rassismus. Ja.
100%. Das ist Rassismus.
Kolonialismus habe ich bisher immer eher mit anderen Ländern verbunden. Frankreich oder Großbritannien, keine Ahnung. An Westfalen habe ich dabei aber ehrlich gesagt bisher nicht gedacht. Und erst recht nicht an das Bücherregal meiner Oma. Und deshalb will ich mir die Sache näher anschauen. Wie steht es um die Kolonialgeschichte Westfalens? Wie sieht es mit der Aufarbeitung aus? Und welche Spuren gibt es heute noch?
Lena, Schatz, kommst du? Sonst wird der Kaffee noch kalt. Mach doch mal das Buch zu.
Kaffee. Ist das nicht schon eine Spur? Und die führt direkt in die nächste Folge. In der geht's um Handel und Konsum. Also bleibt dran.
Westphalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus. Eine Produktion des LWL Medienzentrums für Westfalen. SprecherInnen Fine Sendel, Joyce Sanya, Noah Tinua, Özgür Karadeniz, Binetta Hansen, Florian Geiselmann, Birte Hanusrichter, Carla Becker, Della Dabulamansi, Philipp Bender, Doa Güder. Ton und Technik, Tobias Ober, Jonas Lechenmeier. Redaktionsteam, Marc Loray, Lisa Gillmeister. Dank an Jeef Gimeli. Sensitivity Reading, Elli Mariama Mani. Komposition, We Are Modular. Regieassistenz, Hanna Bickhoff. Regie, Theresa Fritzi Hörl. Dieses Projekt wird von der LWL Kulturstiftung gefördert im Rahmen von POWER, Postkoloniales Westfalen-Lippe.